bin in die Musik reingekommen und habe meine ersten größeren Interviews gegeben und musste über meine Hautfarbe reden. Ich bin ja immer die ein und dieselbe Person und eine Person, der halt eben auch bestimmte Zuschreibungen einfach gemacht werden. Das kann ich halt eben gar nicht kontrollieren. Ich laufe nicht unmarkiert durch diese Welt. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Welches Thema meint ihr denn, wenn ihr Diversität sagt zum Beispiel? Und ich mochte halt dann so immer große Stimmen und deutsche Texte. Und beides zusammen ging aber irgendwie nicht so richtig. Also so ein Deutschrap-MeToo hätte besser laufen können, sage ich mal so, wie es ist.
Willkommen bei The Medium is the Message, dem Podcast vom Medianet Berlin-Brandenburg, einem interdisziplinären Netzwerkverein der Medien-, Kreativ- und Digitalwirtschaft. Ich bin Janine Koch, Vorstandsvorsitzende von Medianet, und regelmäßig spreche ich mit VertreterInnen aus den unterschiedlichen Bereichen der Kreativwirtschaft. Ich möchte von Ihnen wissen, was sind die aktuellsten Themen und drängendsten Fragen der Branchen und welche unternehmerischen Werte treiben Sie persönlich an? Welche Botschaften möchten Sie in die Welt tragen und welche Rolle spielen Medien und Netzwerke dabei? Ich spreche also mit Menschen, die ihre Erfolgsstories und Stolpersteine, kurz ihre persönlichen Erfahrungen auf ihren Karrierewegen mit uns teilen. Bevor ich euch nun unseren Gast vorstelle, möchte ich aber zunächst unserem heutigen Unterstützer danken. Das ist Projekt Zukunft, eine Berliner Landesinitiative zur Förderung des Wachstumsfeldes IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologien, Medien- und Kreativwirtschaft. Die Initiative ist übrigens angesiedelt bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle für diese großartige Unterstützung an Projekt Zukunft und die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Und nun kommen wir zu unserem heutigen Gast. Ihr künstlerischer Werdegang ist eine Geschichte voller Geschichten. Aishan Malonda ist heute bei mir, bekannt als Solokünstlerin Malonda oder auch als The Electric Diva. Was es mit der Diva auf sich hatte, darüber sprechen wir gleich. Jetzt zu ihren Geschichten, die ich gerne in drei Abschnitte unterteilen möchte. Malonda, der Mensch. Malonda ist ein Sommerkind. Im Juli 1983 wird sie in Essen geboren. Ihre Mutter stammt aus dem Kongo, ihr Vater aus dem Sudan. Die beiden haben sich in Deutschland kennengelernt. Malonda wächst in Essen auf, viele Jahre davon mit einer Pflegemutter. Mit 19 braucht sie einen Ortswechsel. Es verschlägt sie nach Freiburg, weil sie die Stadt schön findet. Ein bisschen in der Hoffnung, sich selbst zu finden. In den nächsten Jahren beschäftigt sie das Thema Heimat sehr. Nebenbei studiert sie Medienwirtschaft und VWL, jobbt hier und da und zieht dann weiter nach Stuttgart. Sie arbeitet in einem Theater, dann interessiert sie sich für ein Praktikum bei einer Fernsehproduktion und nimmt dafür kurzerhand an der Castingshow Popstars teil. Bis zum Schluss schafft sie es zwar nicht, aber sie kommt sehr weit und geht als beste Sängerin der Staffel. Nächste Station Hamburg. Ab hier wird es musikalischer. Malonda, die Musikerin. Musik begleitet sie schon als Kind. Mit 6 Jahren bringt sie sich selbst das Klavierspielen bei. 13 Jahre singt sie im Essener Kinderchor, zwischenzeitlich auch in einer Punkband. Von ihrer leiblichen Mutter bekommt sie die Leidenschaft für Popmusik mit. Donna Summer, Lionel Richie, Michael Jackson, Whitney Houston. Michael war der King und Whitney die Queen, sagt sie selbst. Bei ihrer Pflegemutter lief im Hintergrund aber immer Schlager. So kam Malonda zu ihrem volksmusikalischen Fachwissen. Beeinflusst von Hildegard Knef und Grace Jones schreibt sie ihre eigene Musik als Mix aus Chanson, Elektro und Pop. Bevor es zur eigenen Musik kam, sang sie aber erst einmal 2 Jahre lang die Rolle von Simbas Mutter Sarabi im Musical Der König der Löwen. In Hamburg schloss sie sich außerdem dem Künstlerinnenkollektiv Chicks Click an, bei dem sie für die Sparte Gesang und Redaktion zuständig war. Malonda schrieb Songs für andere KünstlerInnen, lieh ihre Stimme anderen KünstlerInnen, bis sie ihre Stimme nur noch sich selbst gab. Die Solistin Malonda war geboren. Seit 10 Jahren schreibt sie nun Songs in Eigenregie. Sie zieht nach Berlin, lernt die Beraterin, Coachin, Songwriterin und Künstlerin Jovanka von Wilsdorf kennen, die noch heute ihre Partnerin in Crime ist und an Malondas Songtexten mittüftelt. Malondas erste Veröffentlichung heißt Mondin. Finanziert von der Initiative Musik und durch Crowdfunding gelingt ihr in den 6 Tracks eine Symbiose aus urbanem Elektrosound und klassischem Chanson. Ihre Songs feiern die Weiblichkeit, den Zusammenhalt, das Miteinander. Und da sind wir bei Malonda, die Aktivistin. Neben ihrer Musik engagiert sich Malonda auch politisch. Sie kämpft gegen Rassismus, für Gleichberechtigung und einen inklusiven Feminismus. Ihre EP Mondin ist ein feministisches Manifest. Malonda ist Teammitglied des CSD Berlin Pride. Sie ist außerdem Mitinitiatorin der Petition Stopp Diskriminierung und Gewalt durch Fahrscheinkontrolleurinnen der BVG. Mit ihren Aktivitäten versucht sie, die antirassistische Debatte in Deutschland aus ihrer Rückständigkeit herauszuholen, der People of Color Community Sichtbarkeit zu verleihen und sich für marginalisierten Gruppen stark zu machen. Wie ihr das gelingt, welche Botschaften ihr wichtig sind, welche Themen noch viel stärker in unserem Land Beachtung geschenkt werden muss und welche diversen Medien sie nutzt, um ihre Messages zu verbreiten, darüber spreche ich heute mit ihr. Mich interessiert aber auch, wie Malonda als Musikerin in Berlin wirkt, welche Errungenschaften und Herausforderungen als Frau, vielleicht auch als schwarze Frau, ihr auf dem Weg ins Musikbusiness begegnet sind und wie wichtig Communities und Netzwerke für sie sind. Viele Jahre dachte Malonda, sie hätte schlimmes Fernweh. Dabei war es vielmehr Heimweh nach sich selbst. Ob sie sich inzwischen gefunden hat, wir erfahren es jetzt. Hallo Malonda.
Hi.
Und, hast du was zu ergänzen?
Ein paar Sachen haben sich tatsächlich verändert in diesem Jahr. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das aufnehmen sollten, weil das mit Jovanka und mir, das ist tatsächlich jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr so.
Ah, okay.
Wir sind jetzt getrennt.
Ah ja, okay.
So, aber ansonsten, und CSD Berlin Pride Teammitglied bin ich auch nicht mehr.
Und bis wann warst du da Mitglied?
Ich habe das nur bei CSD Berlin Pride, das habe ich nur dieses Jahr gemacht und daraus hat sich ja aber das Kollektiv UTI BIPOC United entwickelt, wo ich stolze Mitbegründerin bin und ja.
Cool, da kannst du ja gleich vielleicht nochmal ein bisschen was zu erzählen, wenn wir an dem Punkt sind, auch nochmal berichten, was du da konkret machst und ja, wie man sich da vielleicht auch beteiligen kann, wenn jetzt Interessierte da zuhören und Lust bekommen, auch aktivistisch unterwegs zu sein. Ich würde einmal ganz in deinen Werdegang nochmal einsteigen. Du bist ja schon in jungen Jahren extrem viel herumgekommen und warst schon mit 19 von zu Hause weg und bist dann nach Freiburg gezogen, wie wir gerade schon gelernt haben. Dann ging es nach Stuttgart, Hamburg und seit 8 Jahren lebst du jetzt in Berlin. Würdest du jetzt sagen, du bist hier angekommen in dieser Stadt?
Ah, wie kommt man an? Das ist ja eine große Frage, wenn man über Heimat nachdenkt und das aus einer bestimmten Positionierung heraus auch tut. So, ich glaube, und das war mir damals noch nicht so klar, warum ich so durch die Gegend gerannt bin. Und rückblickend würde ich sagen, dass meine Identität als schwarze Deutsche und das ständig woanders hin verortet zu werden, sicherlich auch viel zu dem Gefühl beigetragen hat, hier oder dort nicht zu Hause zu sein. Und insofern, ja, kann ich hier jemals ankommen? Das ist eine ganz spannende Frage. Vielleicht nicht, aber ich fühle mich auf jeden Fall in Berlin so wohl, dass ich glaube, dass ich jetzt innerhalb von Deutschland nicht noch einmal umziehen muss. Mhm. Wenn dann wahrscheinlich in ein anderes Land, in eine andere Metropole, in einem anderen Land. Das kann ich mir vorstellen.
Mhm. Hast du den Eindruck, dass so ein tiefes Heimatgefühl irgendwie noch immer sozusagen, dass du immer noch nach diesem tiefen Heimatgefühl suchst?
Ja, mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall deutsch und gleichzeitig ist es aber so, dass mir ja ganz oft kommuniziert wird in unterschiedlichen Kontexten, dass ich es nicht sein kann. Und das macht natürlich was mit der Identitätsbildung wenn ich da auch so drüber nachdenke, dass das auch schon immer so Bestandteil von Befragungen war und ich bin da aber unterschiedlich mit umgegangen, ja, also da gibt es dann so unterschiedliche Phasen der Trauer, glaube ich, das Leugnen, die Wut, das Verhandeln wollen und dann letztlich dann irgendwie in eine Akzeptanz reinkommen, naja, das ist es nun mal so.
Absolut. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass man verschiedene Marker so an sich hat, ne? So, du hast im Vorgespräch gesagt, du hast 3 davon und eins davon teilen wir unter anderem eben auch diese, glaube ich, die Suche nach der Heimat. Ich bin ja selber aus dem Osten, ein Land, was es nicht mehr gibt, ne? So, und da hat man irgendwie immer diese Frage nach der Identität und irgendwie umtreibt einen das, glaube ich, wahrscheinlich einfach ein Leben lang, wenn man sozusagen auf so eine Art und Weise groß geworden ist. Aber lass uns mal kurz bei Berlin bleiben. Du hast mal vor einigen Jahren gesagt, Berlin ist die super ehrliche Freundin, die jede Frau braucht, in einem Interview in der Taz 2019. Was ist so ehrlich an Berlin und was begeistert dich so sehr an dieser Stadt?
Oh, ich hatte das damals, glaube ich, auch so, das war im Hinblick auf ein Bild, so, das ist so dieses Berlin ist so, Berlin nimmt dich so, wie du bist und spiegelt dir das so auf eine Art und Weise. So, wenn es dir gut geht, dann behandelt Berlin dich gut. Wenn nicht, dann kann es schon mal sein, dass du irgendwo im Rinnstein irgendwie liegen bleibst und irgendwie auch nicht mehr weißt, wie du nach Hause kommst oder so. Und ich habe das so erlebt, weil ganz viele Leute irgendwie aus meiner Hamburger Zeit haben gesagt, was willst du in Berlin? Das ist voll, voll schlimm und da verlierst du dich voll. Und ich bin aber nach Berlin gekommen und habe mich hier voll gefunden. Ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. So, aber vielleicht ein Teil davon ist, dass ich hier auch aufgehört habe zu feiern.
Echt? Du kommst nach Berlin und hörst auf zu feiern. Das geht doch gar nicht.
Ich glaube, das hat sich so mit unterschiedlichen Sachen halt einfach überschnitten. So, also ich hatte ja in Hamburg bereits angefangen, in Clubs zu singen. Und wenn du da arbeitest, wo andere Leute halt feiern, dann siehst du halt auch, was so ein Partyabend mit den Gesichtern der Menschen wirklich macht. Du siehst es ja dann nüchtern irgendwie. Und entweder du legst ganz, ganz schnell nach oder du denkst dir dann so, ah, kann mal jetzt nach Hause gehen. Und ja, ich weiß es gar nicht. Also jetzt so ausgehen ist jetzt etwas, was ich spezifisch jetzt während der Pandemie tatsächlich nicht so sehr vermisst habe, weil es halt einfach schon vorher nicht mehr so richtig Teil meines Lebens war. Ich habe halt andere Sachen gemacht. Ich schätze mein Zuhause auch unfassbar doll so. Und ich habe während der Pandemie dafür gesorgt halt, dass meine Wohnung so aussieht, wie ich das gerne möchte und irgendwie da so eine Wohlfühlhöhle irgendwie für mich zu kreieren und das hat es mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du mal dieses Fernsehstück gesehen, wo der RBB bei mir zu Hause war.
Oh nein, das muss ich mir nochmal reinziehen. Da kann man deine Wohnung begutachten.
Man kann's, also ich meine, ich bin ja in einer WG, ich wohne ja in einer Frauen-WG von mehrheitlich queeren, aber alle KünstlerInnen auf jeden Fall. Und das ist schon nice. Cool. So, das ist sehr, sehr nice.
Was macht für dich so dieses Höhle-Feeling so besonders aus? Was muss da passieren?
Naja, also was ich natürlich habe, ich habe eine Wand voller Klamotten. So, und ich habe extra nicht mit Schranktüren, weil ich halt sehen will, was ich anziehen kann. So, und es ist ein großes Zimmer mit einem großen Schreibtisch, viel Licht und dieser Wand voller Klamotten. Und und dann gibt es ein sehr gemütliches Bett mit 1000 Kissen und ja. Ja,
cool, geil. Was, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, Kleidung, es spielt ja irgendwie auch eine große Rolle in deinem Leben. So nehme ich dich zumindest wahr. Du bist auch immer sehr extravagant gekleidet und sehr elegant, sehr auffällig, total schön. Ich persönlich finde das mega. Was hat das mit der Kleidung bei dir auf sich? Ist das welche Form von Ausdruck ist das für dich?
Boah, also ganz unterschiedlich. Es kann eine Rüstung sein, es kann aber auch ein Medium sein, um bestimmte Dinge über sich selber zu erzählen. Je nachdem, also zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die als Künstlerin sehr viel Schwarz trägt, weil sie halt eben nicht so sehr im Vordergrund im Gegensatz zu ihren Gemälden stehen will. Das macht sie bei Ausstellungen dann ganz bewusst. Ich weiß gar nicht, ob ich es ihr erzählen darf. Sorry. Ich sag ja nicht, wer es ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn auf der Bühne ist mir Outfit super wichtig. Da arbeite ich dann aber auch mit StylistInnen zusammen irgendwie, aber bin auch in der Lage, selber auch Outfits zusammenzustellen, die ich halt nice finde. Und das ist auch so ein Ding, so Online-Shopping und neue Outfits kreieren. Das war so mein Ding 2021. Und gleichzeitig ist es aber auch so, je nachdem, wie gesagt, was ich für ein Gefühl habe zu mir selber oder zu meiner Umwelt, kann ich dem durch Kleidung auch Form geben, vielleicht. So. Also es kann sein, dass irgendwie, wenn ich sehr gut gelaunt, als auch wenn ich sehr, sehr traurig bin, dass ich dann sehr aggressiv mit Farben umgehe, zum Beispiel.
Ach, wenn du traurig bist, aggressive Farben? Echt?
Ja.
Ist ja abgefahren.
Nee, es ist so eine Countermeasure quasi. Kann man ja mal machen. So einfach. Es geht ja auch darum, wie man dann so einen Raum navigiert. Ja. Ne? Und ich habe über ganz wenige Sachen da, also so wie Leute mich wahrnehmen, auf ganz, ganz viel habe ich ja gar keinen Einfluss, weil es gibt so, sagen wir, koloniale Konstruktionen, die halt wirken, wenn ein schwarzer, weiblich gelesener Körper einen Raum betritt. So, und da gibt es dann bestimmte Bewertungen, die dann automatisch ablaufen. Da glaube ich, da hat man dann auch nicht so richtig die Kontrolle drüber. Das sind einfach Erzählungen. Das sind die Geschichten, die halt Leute kennen, die werden dann halt quasi abgespielt. Und Ich versuche dann vielleicht, ich weiß es gar nicht irgendwie, aber mir ist es schon bewusst, dass ich damit aber trotzdem etwas machen kann, auf jeden Fall mit diesem Eindruck, mit dieser äußeren Bewertung, dass ich zumindest auf bestimmte Parameter da drin irgendwie Einfluss habe.
Absolut.
Und manchmal ist es auch so, dass wenn ich dann schon in einem Raum als störend empfunden werde, dass ich dann so denke, naja, aber dann doch erst recht.
Yes,
dann mache ich es aber auch super offensiv.
Ja, absolut. Ich meine, und es gibt ja so viele Sprichwörter zum Thema Kleidung, Kleidung machen Leute, lalala. Du hast es gerade eben eingangs gesagt, dass das auch ein Medium sein kann, um gewisse Informationen zu transportieren. Mhm. Ich erinnere mich bei deinem Auftritt bei dem Most Wanted Music, bei dem Listen to Berlin Award, da hattest du so ein afrikanisches Kleid an. Ne? So, da hast du, das ist natürlich eine totale Message, die du damit transportierst. Mhm. Ne? So ein ganz, ganz starkes Statement. Also ich glaube, wenn man das lesen kann und das auch versteht, das auch das zuzuordnen. Aber nicht jeder ist sozusagen ja auch wirklich Empfänger solcher Botschaften. Ne? So.
Ja, also ich glaube, das können sich ja Leute irgendwie, also was heißt nicht jeder ist Empfänger? Also ich glaube, dass ganz, ganz viel, also so viele Informationen, wie wir halt wahrnehmen am Tag und auswerten irgendwie. Wir können uns überhaupt nicht aller Informationen bewusst sein. Ich glaube aber, dass wir alle Informationen wahrnehmen und irgendwie spielt das auf Ebenen trotzdem, glaube ich, auch eine Rolle. Ja. So wie wir eine Person das erste Mal zum Beispiel sehen, das macht halt einfach schon was, wie wir mit dieser Person dann kommunizieren, interagieren.
Ja.
Möglicherweise, ich habe keine Ahnung, bin keine Kommunikationswissenschaftlerin.
Aber empathisch und psychologisch anscheinend sehr versiert. Du bist dann nach Freiburg gezogen. Warum Freiburg eigentlich? Was hat es mit Freiburg auf sich?
Aber willst du die bittere Wahrheit hören?
Oh Gott,
war damals irgendwie, ich fand das so toll, Skispringern beim Ausüben ihrer Profession zuzugucken. Und in Freiburg ist nah an Hinterzarten, wo der damalige vierfache Quattro-Sieger der Vier-Schanzentournee Sven Hannawald herkam, wo Martin Schmidt auch trainierte. Und ich habe gedacht, naja, da ziehe ich halt mal nach Freiburg, ist doch schön da.
Geil. Ah ja, okay. Niedere Beweggründe.
Stuttgart, VfB Stuttgart. Timo Dein Hildebrand Ernst? hat da trainiert. Und ich fand Timo Hildebrand damals so super.
Ah ja, okay, also das sind so Gründe, warum man so in Städte zieht. Verstehe, alles klar.
Also ich glaube, wie gesagt, das sind auch natürlich so vorgeschobene Gründe, aber insgesamt liegt darunter, wie gesagt, so ein Gefühl von Heimatlosigkeit, von irgendwie nach Wurzeln suchen und so weiter. Ich habe ja auch die absurdesten, also ich meine, wie sie mich da im Skisprungsport immer die Schwarzwälderin genannt haben, weil sie dachten, das wäre ein lustiges Wortspiel, so, weißt du, und ich so.
Das ist witzig.
Da kommt wieder die Schwarzwälderin, nicht so geil.
Das würde sich aber heute ja kaum noch einer trauen. Also da vielleicht.
Meinst du? Also ich weiß es nicht. Ich hab das Gefühl, dass die Leute sich seit 2020 irgendwie, jetzt so 2021 war für mich so ein bisschen der Vibe, so in diesem ganzen, naja, jetzt habt ihr aber auch mal ein bisschen genug gemeckert, ne? Jetzt müsst ihr euch auch mal wieder was anhören. Das ist eher so das Gefühl, was ich so bekomme.
Ja?
Ich glaube, die Leute trauen sich eine ganze Menge.
Okay, also vielleicht bin ich auch so eine Metropolen, habe ich so einen Metropolenblick drauf, ne? So, also, oder einfach die Bubble, in der man ständig irgendwie Social Media mäßig ist, wo jeder einen auf den Deckel kriegt, wenn er sich eben nicht konform verhält. Das ist schon so mein Eindruck, dass das schon verstärkt ist. Aber klar, wenn man das größer betrachtet, wirst du sicherlich recht haben. Aber das ist ja Erfahrungen. Ah.
Ja.
Okay, also jetzt weiß ich, warum du da so viel durch die Gegend getingelt bist. Kommen wir mal ein bisschen zu deiner Musik.
Mhm.
Du hast ja im Kirchenchor gesungen und bist dann im Kinderchor, entschuldige bitte.
Im Essenstähler Kinder- und Jugendchor, 13 Jahre. Ich war aber auch im Kirchenchor und im Schulchor. Und in der Schulband auch.
Ja?
Ja.
Und wann hat es angefangen mit dir und der Musik?
Boah, das ist tatsächlich, also meine Pflegemutter fand das wichtig, mir eine gute musikalische Grundausbildung angedeihen zu lassen, wofür ich ihr auch sehr dankbar bin.
Yeah.
Von meiner leiblichen Mutter habe ich ein sehr gutes Gehör geerbt, so, und das war dann einfach so, ganz, ganz viel davon war auch autodidaktisch irgendwie. Zum Beispiel mein großer Bruder hatte ein Casio bekommen, ich hatte ein Mini-Casio bekommen und er wollte das große Casio aber gar nicht spielen, also habe ich dann angefangen, das zu spielen. So, weißt du, also so haben sich die Sachen dann irgendwie entwickelt. Dann bin ich halt dann, wie gesagt, recht früh in den Essenstieler Kinderchor gekommen und Gesang war aber eher sowas, wo meine Eltern jetzt nicht irgendwie besonderen Wert darauf gelegt haben, dass ich da jetzt irgendwie ein spezielles Talent so, die haben das lange nicht mitgekriegt, die, also die bis ich 16 war und dann auf der Hochzeit meines anderen älteren Bruders irgendwie singen sollte, weil mein Chorleiter gesagt hat, aber ihre Tochter ist doch Solistin und meine Eltern so wie Solistin, wie die kann singen. So, die haben das gar nicht, nee.
War dir das, also ich habe dazu auch tatsächlich auch noch eine Frage, ne? So, du hast irgendwie als Teenie immer nur deine Lieblingssongs laut gesungen, wenn deine Pflegemutter nicht da war. Warum? War das dir unangenehm oder hast du selber nicht geglaubt, dass deine Stimme so besonders ist oder?
Ja, vielleicht. Ja, das kann schon sein. Also so ein bisschen hatte ich das schon das Gefühl, dass ich das irgendwie nicht so richtig kann oder dass die Leute mich auslachen, wenn ich das mache irgendwie so. Also ich habe da schon echt so eine, obwohl ich, wenn ich mich dann selber gehört habe, ich habe mich auch immer aufgenommen und so. Und wenn ich mich selber gehört habe, dachte ich so, das klingt voll gut und das ist voll schön irgendwie. Aber ich war nie dafür, ich habe dafür nie Anerkennung bekommen, also habe ich das dann auch heimlich betrieben quasi so und irgendwie dann auch so, ja, hör auf hier so laut zu sein, das war eher so das
Ach,
Ding.
Krass. Okay, also ein bisschen Imposter-Syndrom-Style wieder, ja, also so
volle Kanne auf jeden Fall so, ne, und dann ist es halt einfach so, wenn du dann halt, also ich meine, es gab ja dann auch noch bestimmte Sachen, also so leistungsorientiert irgendwie groß werden, also es gibt halt so was, sowohl meine leibliche Mutter, meine Pflegemutter, die wollten natürlich irgendwie, du musst zur Uni gehen, du musst hier das und das studieren, du musst Erfolg haben und so weiter und so fort. Das ist für dich super wichtig, weil du halt eben, die haben nicht mehrfach marginalisiert gesagt, aber das haben die natürlich gemeint und die haben halt gesagt so, hey, es geht um deine Leistung, deine Leistung wird anders bewertet werden als andere und die werden nicht immer, speziell meine leibliche Mutter hat immer gesagt, ey, du wirst es immer schwer haben so.
Gänsehaut, also und, weil das einfach so krass richtig ist wahrscheinlich, ne, das wirst du ja erlebt haben.
Und das ist dann natürlich, das ist dann, wenn du dann aber Musik machen willst, dann ist das jetzt nichts, wo meine Eltern irgendwie, die halt so wirklich, das ist ja genuine ArbeiterInnenklasse, so, ne, das waren Leute in, bei dem, meine Pflegemutter hat erstmal am Anfang so gar nicht gearbeitet, später nochmal in die Pflege dann zurück, meine leibliche Mutter ist halt Krankenschwester so und die haben natürlich irgendwie, für die war ein anständiger Beruf halt Zahnärztin oder Anwältin oder irgendwie so Wirtschaftswissenschaften, das war schon so der Ranz, so ich wollte eigentlich Germanistik und Philosophie studieren, haben die gesagt, was willst du denn damit machen? So.
Haben sie ja nicht ganz unrecht, muss ich gestehen, ich habe auch Germanistik studiert und habe es extra nicht auf Lehramt gemacht, weil ich so eine Angst davor
Aber bist du nicht erfolgreich? Also ich meine so, like, du bist literally eine der erfolgreichsten Frauen, die ich so kenne im Business. Also insofern, ja, komm, also, ne?
Es geht hier um dich. Komm, lass uns zurückkommen auf dein Studium. Aber Dankeschön für die Blumen. Du hast tatsächlich ja dann auch angefangen zu studieren. Du hast Medienwirtschaft und VWL studiert.
Erst habe ich VWL studiert, aber das habe ich nicht ernsthaft betrieben. Ich habe keine einzige Klausur geschrieben.
Du hast also dich einfach eingeschrieben, dass deine Pflegemama Ruhe gibt,
genau.
Oder?
Genau, bin dann so durchgezogen und gesagt, ciao. Und dann,
ich gehe zur Probe.
Ja, ich bin so. Und bin dann lieber hier da irgendwie zum Skispringen gefahren und habe da so meine Faxen gemacht.
Sven! Warst du selber Skispringerin?
Überhaupt nicht. Ich kann nicht mal Skifahren.
Ach so, okay.
Skifahren is not a black people thing. So, okay. unsere Eltern sind nicht mit uns in Skiurlaube gefahren. So rein aus finanziellen Gründen und überhaupt, was soll das? Wieso fährt man irgendwo hin, wo es kalt ist, um da irgendwie Sport zu machen? Was? Nein, Quatsch. Ich mach Spaß. Nee, es ist tatsächlich, ich glaube, da geht es so um so soziale Konstellationen halt einfach, von denen ganz oft. Also so, das hat Emilia Roark auch neulich gesagt und dafür auch ganz, ganz viel Gegenwind bekommen, dass halt diese ganzen sportlichen Ertüchtigungen wie Wandern zum Beispiel auch überhaupt nicht zugänglich sind für rassifizierte Personen. Die werden da überhaupt nicht, das sind weiße Spaces so. Und das wurde auch, da wurde mit sehr viel Aggression drauf reagiert, als sie das dann mal gesagt hat. So, ja, das war schon echt spannend. Aber hat sie halt einfach nur etwas gesagt, was wir halt alle wissen. So.
Aber wenn so eine Reaktion hervorgerufen wird, dann weiß man ja, dass man richtig liegt, ne? So, das ist ja der Klassiker eigentlich.
Ja, aber es ist dann halt so, wenn man dann irgendwie auf einmal dann irgendwie dann so durch die einschlägigen Presseoutlets dann halt gezogen wird und dann Leute halt anfangen, einen dann auch zu bedrohen und Hassnachrichten zu schreiben. Das ist halt dann, nee, So ist es das dann, das muss man sich dann halt auch überlegen irgendwie, also wo ich halt einfach größten Respekt habe vor wahnsinnig vielen AktivistInnen, die in der Öffentlichkeit stehen oder Leuten, die Bildungsarbeit machen, dass sie sich diesen Sachen aussetzen. So, also ich meine, Jasmina Kunke, das haben wir ja gesehen, also die wurde gedoxt, so, die musste umziehen.
So,
die kann nur unter bestimmten Sicherheitsauflagen auftreten und dann… Es hat dann irgendwie dann eine Frankfurter Buchmesse am Ende des Tages gar nicht interessiert, dass es so ist. Das ist wirklich, krass. Dass das ihre Lebensrealität ist als schwarze Autorin.
Ja.
Und dann, ja, dann gibt es halt jetzt gerade diese Diskurse, die das auch nochmal widerspiegeln, dass es dafür dieses Bewusstsein einfach nicht gibt. Es wird wieder davon gesprochen, ja, aber Befindlichkeit und ja, bla 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 und es fehlt ja an Empathie oder was nicht alles da erzählt, wo ich so denke, so, ja, sorry, dann bin ich halt empathielos, aber dann wenigstens sicher.
Mm, ja, absolut. Das fand ich irgendwie auch total bemerkenswert. Raoul Krauthausen ist ja dann auch, hat ja dann auch ein Statement dazu gemacht und ist auch extra nicht zur Frankfurter Buchmesse gefahren und so, ne, um sich da zu solidarisieren. Das war irgendwie total.
Riccardo Simonetti auch,
ja,
so,
ja. Das war echt Case wieder, mal wieder in diesem Jahr. Kommen wir aber nochmal zurück auf deine musikalischen Anfänge und deine Karrieren.
Ich rede so viel über Politik in letzter Zeit.
Nein, das ist gut, darüber reden wir ja auch noch. Guck mal, du siehst ja, hier sind ja noch drei weitere Blätter.
Ich bin Musikerin, ich muss eigentlich viel mehr über Musik reden, aber ich bin so darauf gedrillt, irgendwie erstmal diese ganzen politischen Sachen irgendwie aus dem Weg zu räumen, weil es früher für mich so war und das vielleicht, um das da die Brücke zu schlagen, ich bin in die Musik reingekommen und habe meine ersten größeren Interviews gegeben und musste über meine Hautfarbe reden.
Ätzend,
so, und dachte so, was ist das? Was ist das hier? Wieso kann ich nicht über meine Kunst reden?
Das stimmt. Das ist ja aber ein bisschen Paradoxon bei dir auch, ne? Mhm. So, das ist ja ein Konflikt, der, glaube ich, wahrscheinlich noch nicht wirklich aufgelöst ist. Weil einerseits bist du eine Aktivistin und willst Sichtbarkeit genau für dieses Thema. Und andererseits, wenn es dann zum Thema wird, hat man das Gefühl, dass es eine Reduzierung darauf ist. Also, ich glaube, es ist einfach ein Paradoxon, unauflöst. Wahrscheinlich an der Stelle, weil es einfach noch nicht, es ist kein Normalzustand, dass du von vornherein einfach als Musikerin wahrgenommen wirst, sondern bei dir schwingen halt super viele Stereotype und Konnotationen mit. So.
Ich glaube, man muss das in der Chronologie betrachten und dann ist es gar nicht mehr so paradox. Also ich gehe in Räume rein, ich werde damit konfrontiert und muss dann irgendwie versuchen, damit umzugehen und habe mich dann damit ich habe mich dafür entschieden, mich dazu zu positionieren und dazu zu verhalten. Und das erst hat mich zur Aktivistin dann nochmal in diesem Kontext dann nochmal werden lassen. Ich war davor schon eine queer-feministische Aktivistin und dann kam halt quasi Antirassismus hinzu und dann relativ schnell wurde es intersektional, weil ich dann gemerkt habe, okay, wenn das schon die Kategorien sind, die mich betreffen, lass uns doch auch mal andere Kategorien angucken. Und das hat sich jetzt so entwickelt, dass da eine gewisse Expertise entstanden ist, durch Lernen halt auch ganz viel und tolle Leute, die mir halt auch, die ihr Wissen mit mir teilen oder geteilt haben auch. Und das ist dann so, dass ich da natürlich dann auch irgendwie lustigerweise einen Fuß mit auf den Boden kriegen konnte, aber dann den das zurückzuführen auf das, was ich musikalisch mache, das war eher dann so ein, das ist eher so ein Akt irgendwie, wo ich auch gerade mit beschäftigt bin, so, und wo ich dann halt auch während des Schreibens auch irgendwie und dann auch immer wieder überprüft habe, was ist denn das jetzt eigentlich, was ich mache, wie verhält es sich denn in meiner Kunst, wie politisch ist meine Kunst, wie politisch soll sie sein, hat das eine was mit dem anderen zu tun? Und ich glaube, ich habe das sehr lange dann noch versucht auseinanderzuhalten, weil ich auch hier wieder so gepolt war auf dieses eurozentrische Kunst vom Künstler trennen, Kunst von der Künstlerin trennen zu wollen. Und dann letztlich aber gemerkt habe, das geht überhaupt nicht. Ich kann nicht so positioniert, wie ich das aktuell offiziell tue, irgendwie durch die Gegend laufen und sagen, so, und jetzt ist aber mal vorbei, jetzt beschäftigen wir uns alle wieder nur mit meiner Kunst. So.
Man hat halt irgendwie ganz viele unterschiedliche Rollen, aber manchmal sind die Rollen einfach miteinander verquickt. Also da kannst du ja, du kannst das eine dann nicht von dem anderen trennen, das geht nicht, ne? Das funktioniert nicht.
Ich bin ja immer die ein und dieselbe Person und eine Person, der halt eben auch bestimmte Zuschreibungen einfach gemacht werden, das kann ich halt eben gar nicht kontrollieren. Ich laufe nicht unmarkiert durch diese Welt.
Absolut.
So, weißt du, es gibt halt, wäre ich innerhalb des weißen Patriarchats und weißer Cis-Dia-Cis-Mann zu sein, ist dann halt einfach mal das super komplexe Bezeichnung, spricht aber von einer ganz bestimmten Unmarkiertheit, die halt dann einfach irgendwie dann von mir aus sagen kann, naja, man kann Kunst vom Künstler trennen.
Ja.
Ich sag dann so, Good for you. Mhm. So ist halt, entspricht einfach nicht meiner Realität.
Das stimmt. Kennst du das tolle Buch von Kübra, Sprache und Sein?
Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen.
Und da redet sie eben auch von den Benannten und den Benennenden, ja, und redet eben auch davon, so, das können sich die Leute einfach nicht vorstellen, dass man einfach immer eine Markierung hat, so wie du es, wie du es sagst, und dass es immer eine andere Seite gibt, die Menschen, die irgendwie diese Markierungen auslösen, die also dafür zuständig sind, dass sie diese Benennungen vornehmen und dass man plötzlich in so einem, in so einer Box drin steckt und so. Es ist ein ganz krass berührendes Buch. Also ich habe das letztes Jahr, glaube ich, oder wann das rauskam, dann sofort eingeatmet. Kann ich also sehr empfehlen, handelt genau von dieser Situation, was du da gerade sagst.
Zur Stunde, während wir hier sitzen, verpasse ich einen Talk mit Kübra, den ich gern gesehen hätte, by the way.
Nein.
Deinetwegen.
Dankeschön. Aber vielleicht kann man den nochmal nachholen oder nochmal nachschauen. Den muss ich mir auch angucken. kommen wir jetzt nochmal zurück auf deine Musik. Also ich würde gerne noch. Ich glaube, das wird ein Running Gag hier für die nächste Zeit. Ich würde gerne noch mal kurz über deine Erfahrung bei Popstars sprechen und dann vor allen Dingen auch deine Rolle beim Musical. Also wie ist es dazu gekommen? Wie hat sich das angefühlt, auf einmal so sichtbar zu sein und so? Und es sind ja zwei eigentlich sehr große Plattformen, in denen plötzlich sehr viel Sichtbarkeit erzeugt wird. Mhm. Wie war das für dich? Fangen wir mal bei Popstars an. Wie alt warst du da?
Ich war schon 22. Mhm. Und wie war das für mich? Ich kann das, ich bin da halt hingegangen und wollte ja wirklich dieses Praktikum haben. Ich habe zu dem Zeitpunkt halt Medienwirtschaft studiert und das habe ich ein bisschen ernsthafter betrieben, weil ich halt auch dachte, eigentlich würde es mir Spaß machen, Geschichten zu erzählen, die halt irgendwie, wo ich halt vielleicht auch möglicherweise einen Einfluss darauf habe, wie diese Dinge erzählt werden können und wollte halt gerne Drehbuchautorin oder Dramaturgin werden. Das waren so vielleicht auch, da habe ich als Regieassistenz auch gearbeitet, fand ich auch schön. Anyway, auf jeden Fall bin ich dann zu diesem Popstars-Set, weil ich halt auch ein Berufspraktikum brauchte. Und habe dann da irgendwie da so vor mich hingesungen und bin dann immer weitergekommen und so. Und das war interessant, weil ich auf einmal eine Wertschätzung erfahren habe, die mit etwas zu tun hatte, was ich wirklich, wirklich gern gemacht habe. Mhm. So, und wo Leute gesagt haben, du bist da drin gut. Mhm. Und ich war so, warum ich so gelacht habe, ist, weil ein befreundeter Rapper, Cody Mee, der dann später Chimperator gegründet hat, danach, nachdem er mich im Fernsehen gesehen hat, gesagt hat, also Alshan, ich weiß nicht, hast du das damals gefaked, als du bei mir vom Mikrofon gestanden hast und keinen Ton rausbekommen hast? Und ich so, nee, das war damals genuin mein Vibe. Und er so, ja, und dann stellst du dich aber hin und singst auf einmal vor Millionen von Menschen. Und ich konnte das auch nicht beantworten, wie das plötzlich zusammengekommen ist. Aber da gab's dann halt einfach Leute, die halt echt richtig, richtig nett waren. Zum einen war das so ein Detlef Disoos, der super nett zu mir war irgendwie. Oder Dieter Falk, der sehr super nett zu mir war. Nina Hagen, die super nett zu mir war, die hat alle so eine begrüßende und bestärkende Art hatten. Ja. So, und das war schön. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich eine totale Aversion gegen dieses Reality-TV, beziehungsweise wie das gemacht wird, mit diesem irgendwie Leute so in so Situationen hineinkonstruieren und Konflikte erzeugen und so. Ich habe da teilweise auch aktiv dagegen gearbeitet, irgendwie, dass die gesagt haben, Alshan, das kannst du nicht machen, du kannst hier nicht irgendwie den Leuten sagen, dass sie ihre Streits abseits von der Kamera führen sollen, weil die brauchen wir.
Die Quote, Mensch.
Ja. Und ich so, ja, sorry.
Ja. Und dann bist du aber irgendwie entdeckt worden da. Also du hattest eigentlich einen anderen Auftrag und hast dann selber da gesungen.
Ich habe ja in einem Musical-Theater gearbeitet. Ah, ja. Nicht in irgendeinem, sondern ich habe in Stuttgart im Palladium und Apollo-Theater gearbeitet und kannte halt die Leute da und die haben halt dann gesagt so, also jetzt haben wir dich hier singen sehen, warum gehst du denn nicht zu einem Vorsingen mal? Ja. Du kannst doch singen. So irgendwie. Und König der Löwen hat eine Audition und damals haben mir dann echt auch Leute geholfen, so mit Lesen und Text einstudieren und Musik einstudieren, so. Und das war richtig, richtig nice. Und cool. Da habe ich dann die Audition gemacht und bin dann nach Hamburg gekommen und habe gedacht, weil das war ja nicht mein erstes Musical, das war ja tatsächlich mein zweites. Ich hatte mit 13, 14 bei Joseph mitgesungen. Nee, noch viel früher, 1996. Wie alt war ich dann da? Noch 13.
13,
ja. Bei Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat hatte ich im Kinderchor gesungen und wollte danach ja immer zum Musical und durfte dann die Ausbildung nicht machen, because Zahnärztin, Anwältin, dies, das. Und habe halt gedacht, mein Traumbild war, als ich zu König der Löwen gekommen bin.
Und ist dein Traum temporär wahr geworden? Dann wärst du da noch wahrscheinlich jetzt irgendwie, ne?
Naja, ganz oft sind ja so Realitäten halt einfach, also so Dinge, Vorstellungen, die man sich so von Sachen macht und wie das dann aber wirklich, wie dann die Realität dazu aussieht, das driftet halt manchmal auseinander und so war es halt auch so. Und ich, also auch Vorstellungen nicht nur von der Arbeit, sondern auch, die ich mir von mir selber innerhalb dieser Arbeit gemacht habe. Zum Beispiel habe ich festgestellt, ich spiele überhaupt nicht gerne andere Leute auf der Bühne, während ich singe. Ich finde das gar nicht gut.
Du willst einfach du selber sein, oder?
Ja.
Na klar. Und,
ja.
Und allein das ist ja manchmal schwer genug, man sich ja, selbst so darzustellen.
Ja, eben. Das ist ja schon schwer genug. Wieso soll ich mir denn jetzt noch irgendwie zusätzlich zu all den Zuschreibungen, die mir gemacht werden, soll ich mir jetzt auch noch ein Löwenkostüm anziehen oder was? Nee, Quatsch. Es war einfach eine super anstrengende Arbeit. Mhm. Es war auch gar nicht, ich fand das auch sozial total schwierig. Ja? Ich bin ohne Musical-Ausbildung, ohne, weißt du, so ein ganz, auch relativ jung im Gegensatz zu den anderen Leuten. Ich kannte mich gar nicht aus. Ja. Ich war eine der wenigen in Deutschland sozialisierten DarstellerInnen. Mhm. Da gab es nur 3 oder 4 so. Unter anderem meine Freundin Florence, die hier jetzt auch Tatortkommissarin geworden ist, zum Beispiel, mit der habe ich eine Saison zusammengespielt. Und da war also so ein, ich habe den Konkurrenzdruck nicht gut ausgehalten. So, es gibt andere Leute, mit denen ich auch bis heute noch befreundet, die da drin wahnsinnig gut sind und die ich sehr, sehr schätze und von denen ich finde, dass sie wahnsinnig tolle Arbeit machen und einfach super gut dabei aussehen und klingen und das ist total fantastisch. Meine Welt ist es tatsächlich nicht.
Hattest du da, weil du Konkurrenzdruck gerade genannt hast, während du deine Rolle schon innehattest, Konkurrenz auf deine Rolle?
Ja, schon.
Ach so, okay.
Schon, ja, was? Ja. Ja, ja.
Ah ja, okay. Also da ist nichts ist sicher.
Nee, also das ist ja auch so, ich bin dann auch ganz oft, also das war auch für mich, glaube ich, emotional sehr schwierig. Ich bin auch ganz viel krank gewesen dann einfach so. Also weißt, ich war keine Stimmausbildung irgendwie, ich bin die ganze Zeit heiser irgendwie. Yeah. Dann bin ich frustriert gewesen, bin die ganze Zeit krank gewesen. Dann wurde auch so ein bisschen gemobbt auch, ne? Also das war dann alles so, ja, aber so ist es manchmal, ne? Irgendwie so.
Erst in der Situation wahrscheinlich keine schöne Erfahrung, aber für irgendwas ist es immer gut. Und wenn man daraus empowered hervorkommt, ja, dann ist es ja vielleicht auch ganz in Ordnung. Aber das kann man immer erst in der Retrospektive beurteilen wahrscheinlich, ne?
Ja.
Krass.
Ja.
Verlassen wir mal diesen Part deiner Erfahrungen.
Es war nicht meine glücklichste Zeit, so. Aber ich habe viel über mich selber gelernt, so, und auch viel darüber gelernt, irgendwie, wie mein Gehirn so funktioniert, was bestimmte Themen einfach sind. Ich habe dort auch zum ersten Mal dann Therapieerfahrungen gesammelt, zum Beispiel. Und das sind ja auch total wichtige Einschnitte so im Leben.
Absolut. Dann kommen wir zu dem Kontrastprogramm, nämlich dem Begriff Electric Diva, was ich schon eingangs kurz in der Anmoderation vorgelesen hatte. Du wirst offensichtlich teilweise so bezeichnet. Die Frage ist ganz simpel, wie findest du das? Und wo kommt es eigentlich her? Und bist du eine Diva? Siehst du dich als eine solche oder?
Ja, super. Also ich finde es fantastisch. Ja? Ich finde dieses Wort Diva, das muss reclaimed werden, weil das ist ja, also ich meine, wer sind denn große Diven? Das sind diese strahlenden Persönlichkeiten mit so wahnsinnig toller Haltung und Vorbildfunktion. Ja, das sind die Leute, die da sind und so wunderbar ausschauen und irgendwie einen Traum verkaufen auch, ne? Und das ist, da ist einfach ganz, ganz viel, und da ist ganz viel Größe dabei, ne? Also auch aus sich selber heraus. Es geht ja nicht nur darum, was sie verkaufen, sondern auch so wirklich auch eine Größe, die halt da ist. Mhm. Und ich finde, das ist wahnsinnig toll. Also ich finde dann immer so irgendwie, wenn, also es gibt da diese ganzen misogynen Vorstellungen davon, irgendwie, wann eine Person als Diva bezeichnet werden kann. Und diese Personen sind dann meistens weiblich gelesene oder nicht heterosexuelle männlich gelesene Personen irgendwie, die sind dann Diven. Mhm. I don't know.
Also du willst es eigentlich mit diesem ganzen, mit positiven Eigenschaften aufladen, weil das einfach was Positives ist.
Ja, es ist doch was total Positives. Ja. Zwar schon, ich finde das gar nicht. I don't understand. Ich verstehe nicht, warum dieses Wort so in Verruf geraten ist. Witzigerweise, das ist auch ein Takeaway von König der Löwen. Zara Leander-Lieder habe ich nämlich angefangen zu singen, als ich bei König der Löwen war. Ah. Und einer der stellvertretende musikalische Direktor hat mir damals gesagt, diese Lieder stehen dir. Oh. Sing doch mal was von Zara Leander, das steht dir.
Ach, cool.
Und it did. Ja. So, es steht mir. Ich singe halt nur nicht aus Liebe weinen, ist halt heute immer noch beliebtester Partykracher. Wenn ich den raushaue, ist es der Shit.
Das ist ja geil. Das auch noch ganz kurz erzählt, dass du da auch Leute hattest, die dir beim Texte lernen geholfen haben und so. Wirklich aus ganz persönlicher Neugierde. Wie schwer fällt dir das, so Texte zu lernen?
Mäßig. Also es ist jetzt nicht super schwierig für mich so. Also ich hab gedacht, ich bin darin langsam, aber für jemanden, die jetzt nicht die Ausbildung hat, bin ich dann doch relativ schnell. So.
Kann man zum Textelernen eine Ausbildung haben?
Naja, also wenn jetzt Leute halt Schauspiel gelernt haben zum Beispiel, es gibt natürlich Methoden, wie man Texte besser lernen kann, so zum Beispiel über Körpererinnerung oder so.
Ja.
Und das sind natürlich so Sachen, die musste ich mir erst aneignen oder halt auch, also auch wenn ich heute für eine Rolle lernen muss, dann frage ich halt natürlich Leute aus der Profession, aus der jeweiligen.
Ja. Schauspielerst du noch ab hier und da?
Ich habe letztes Jahr in Wien in dem Stück Four Women, was so um Nina Simones Songs aufgebaut ist und was auch eine tatsächlich nicht biografische Situation in Nina Simones Leben, wo sie halt diese drei Frauen und sich selber dann halt eben noch als die vierte Person aus dem Song Four Women, die kommen halt zusammen in dieser ausgebombten Kirche in den 60er Jahren. Und ich habe halt Sarah gespielt, also die erste Frau in dem Song tatsächlich, die sie halt, und das ist die erste Frau auch in dem Stück, die Nina halt trifft. Sarah ist so eine Südstaaten-Frau, die halt ihr ganzes Leben halt als Haushälterin gearbeitet hat für weiße Menschen und so, und die total gläubig ist und die aber in dem Stück so eine Entwicklung macht, wo sie halt auch an ihren persönlichen Breaking Point, weil sie einfach so verzweifelt ist, weil sie in einer Kirche steht, in der vier kleine Mädchen gestorben sind in einem rassistischen Attentat halt irgendwie und selber halt durch diese ganzen Riots, die gerade diese Rassenunruhen, die da jetzt draußen stattfinden, halt auch total traumatisiert wird und dann noch mit ihren eigenen Traumata konfrontiert wird und am Ende des Stückes dann irgendwie auch echt einmal auf eine andere Person total losgeht. Diese eigentlich total Südstaaten-Mama-Typ irgendwie.
Da konntest du alles zeigen in der Rolle, oder?
Das war super und vor allem konnte ich diesen Akzent halt lernen und das war total schön.
Geil. Ach cool, das ist ja super. Wie lange ging dieses Engagement dort?
Die Produktion ging, also wir haben, glaube ich, gar nicht so viele Shows, haben wir gar nicht gespielt. 9 bis 12 oder so, aber wir haben, glaube ich, insgesamt 2 oder 3 Monate waren wir zusammen.
Ja, ach cool, ja, spannend. Kommen wir jetzt mal zu deiner Musik. Ich würde gerne nochmal mit dir über deine erste EP reden, die Mondin. 2019 kam das raus und da wolltest du ja vor allem erzählen, wer Malonda ist. Und da würde mich vor allen Dingen interessieren, wer ist denn Malonda? Welche Werte sind dir wichtig? Was ist deine persönliche Message?
I don't understand the question. Malonda bin doch ich.
Ja, na klar, aber mit welchen Ausprägungen gehst du durchs Leben?
Oh, das erzähle ich doch schon die ganze Zeit. Nee. Das ist eine, ich finde, diese Frage ist einfach super komplex zu beantworten, weil sich das natürlich auch. Wer ist Malonda in dieser, also jetzt in dem Moment war das natürlich vor allem eine musikalische Visitenkarte, um die Electric Diva erstmal überhaupt so grob irgendwie auf eine Wand zu werfen.
Ja.
So irgendwie zum ersten Mal irgendwie zu sehen, okay, das könnte das sein, aber auch sogar noch vielleicht noch mit ein paar groben Pinselstrichen auch irgendwie, da gibt es wahnsinnig viel zu verfeinern. Wenn man so ist ja auch so in unterschiedlichen Phasen des Lebens, ich betrachte mich da gar nicht so als so wahnsinnig konstant, so außerhalb dieser dieser Zuschreibungen, die mir gemacht werden, bin ich da, glaube ich, mit meinem Selbst so, bin ich relativ flexibel, weil ich halt so finde, dass ich ja auch wachse und Lernende bin die ganze Zeit und da gar nicht so, wer bin ich zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben? Heute würde ich jetzt zum Beispiel, damals hätte ich gesagt, so eine Person, die definitiv eine Haltung hat, die aber auch noch einiges zu lernen hatte, auf jeden Fall, der es unfassbar wichtig war, dieses binäre Ding von männlich und weiblich sein irgendwie aufzubrechen, irgendwie Weiblichkeit nochmal neu zu erzählen, vielleicht auch die eigene Beziehung zu Feminismus als politische Bewegung nochmal so zu reframen.
Ja.
Also das war, glaube ich, so das Ding, was Mondin eigentlich war.
Interessant, weil wir haben auch rausgefunden, dass Feminismus für dich nicht immer positiv konnotiert war, dass du da durchaus auch einen Konflikt mit hattest und das einfach eigentlich gar nicht für dich so der Begriff war, mit dem du so gerne arbeiten wolltest.
Ja, ich war natürlich aber jetzt auch so von Bildern, also innerhalb einer, also so, das ist ja so politische Bewegungen haben ja meistens so einen Aufschwung und dann kommt so ein Backlash. Mhm. Ne? Und da gibt es halt so, und das, was sich über diesen Backlash hinweg rettet, sind dann auch manchmal so Positionen, die jetzt vielleicht dann gar nicht mehr so zeitgemäß sind. Wie kann man das irgendwie ausdrücken? Ich finde das wahnsinnig schwierig auszudrücken. Ich habe schon immer früher aus Gründen des, okay, da ist auch so eine internalisierte Misogynie halt einfach drin, so ein Verhältnis zur feministischen Bewegung der 70er Jahre und 80er gehabt, was ein bisschen kompliziert war. Und das hat sich jetzt aber dann nochmal mit dieser antirassistischen Lesart, ist dann noch ein neuer Aspekt dazu gekommen, weil es auch damals schon ein schwarze Frauen exkludierendes Element da drin einfach gab, was ja dazu geführt hat, dass halt eben die schwarze Bewegung entstanden ist, weil sie sich von der weißen feministischen Bewegung trennen musste. Ja. Und das ist jetzt, ich weiß, das hören ganz viele Leute nicht gerne, aber es gab da halt einfach schon in den 70er Jahren krasse Ausschlüsse. Mhm. So, ich habe mal mit einer geredet, die hat war eine der Leute, die den ersten schwarzen Frauenkreis hier in Berlin in den 70ern gegründet hat. Die hatten damals über Radio und so aufgerufen und die sind da zusammengekommen. Das ist eine Künstlerin, über die man auch in Natasha Kellys Film Millis Erwachen ein bisschen was erfahren kann, also von ihren Erfahrungen tatsächlich auch. Nadu Hormann, die ist eine ganz, ganz tolle Künstlerin, mit der habe ich mich unterhalten und die hat es mir dann eben einfach auch nochmal erzählt. Im Rahmen des CSD hatten wir zusammen einen Talk dann auch, wie das halt so war für sie damals dann diese Gruppe zu gründen und zu haben. Und da war dann eine in der Gruppe, die ist damals zur Uni gegangen, weil es da einen Ort gab, einen feministischen Space, wo halt über schwarze Frauen geredet werden sollte. Und sie ist da reingegangen, weil sie wusste, da drin sind keine schwarzen Frauen anwesend. Und sie ist rausgeflogen.
Krass.
So, also das ist so das Ding. Und ich glaube, dass man, wenn man sich das jetzt so anguckt, dann ist da schon eine historische Kontinuität, in der Leute das immer voneinander trennen wollen. Aber ich glaube nicht, und deswegen ist mir Intersektionalität so wichtig. Mhm. Ich glaube nicht, dass sich Gender, Race und Class getrennt voneinander erzählen lassen. Ich glaube, dass die immer miteinander korrelieren und dass es da halt eben auch eine Notwendigkeit einfach besteht, diese Themen nochmal breiter zu denken, nämlich auch darüber nachzudenken, dass Frauen eben nicht gleich Frauen sind, so, oder dass da unterschiedliche Machtverhältnisse einfach existieren, so. Also wenn wir über Frauenquoten reden, wen meinen wir denn da? Meinen wir dann weiße akademisierte Femme-Bosses irgendwie, die stattfinden, oder wen meinen wir dann tatsächlich? Ja. Und das ist dann halt einfach, das ist ja dann meistens, wie es dann so aussieht, dann haben wir eine funktionierende Frauenquote, aber alle Räume sind immer noch weiß, Leute haben die gleichen sozialen Herkünfte, alle sind ablisiert und so weiter und so fort. Das ist ja so, dann sind auch wieder nicht alle Frauen gemeint eigentlich, und das ist dann schade.
Schließt dann wieder aus, absolut. Generell sind ja auch schwarze Frauen in der Musikbranche, die sind ja dann auch immer sofort in so musikalische Ecken gedrängt meistens, ne? Man hat irgendwie sofort den Eindruck, na, Dizzy macht R&B, Hip-Hop, ne, so Zeug.
Ja, krass, oder? Das ist so dieses, so, ist wirklich, das sind so Fragen. Warum machst denn du eigentlich keinen, warum machst denn du keinen R&B? Machst du Hip-Hop irgendwie? Warum singst denn du nicht auf Englisch? Dies, das? Ja. Ich so, let it go, it's my thing. Ich mach halt Pop. Chanson, Elektropop mit Chanson-Einflüssen. Ja, von mir aus könnt ihr das progressiven Schlager nennen oder was weiß ich, ja. Aber like, don't ask me why I do what I do. It's obviously my choice. Ja. So.
Die Frage würde wahrscheinlich auch eine weiße Frau gar nicht beantworten müssen, ne? Da stellt sich diese Frage nicht, warum machst du keinen Hip-Hop? Ja, also so, das ist einfach so umgekehrt. Wenn man sich jetzt mal Shirin Davids anguckt oder so, die macht als weiße Frau Hip-Hop, aber sie könnte auch Pop machen oder irgendwas anderes und es wäre alles okay wahrscheinlich.
Ja, so. Ist das nicht weird? Ja, ist das nicht weird? Also,
fehlt es der deutschen Musikbranche an Diversität? Also.
Naja, ich meine, guck dir die Charts halt an. So, dann, also das ist ja eine Frage, die beantwortet sich ja von selber. Wer ist da in den Charts? Wer hat hier was zu sagen und so? So. Ja. kann ich jetzt nicht so, also.
Ja, es ist eigentlich ein No-Brainer, du hast vollkommen recht. Ich ziehe die Frage zurück. bei dir ist ja interessant, du hast es gerade schon gesagt, du machst Chanson und Elektropop und so. Bei dir geht ja wirklich diese Elektro- und Volksmusik einfach Hand in Hand im Grunde.
Volksmusik, also aber nicht Volksmusik.
Nein, nicht
Volksmusik. Also ich finde, mit dem Begriff Schlager habe ich mich versöhnt in letzter Zeit so, ne? Ich denke über Schlager immer noch so, wie das in den 60ern, 70ern war. Weißt du, so als Schlager noch so richtig schönes deutsches Lied war. Also so, ne? so.
Liebeskummer lohnt sich nicht.
Ja, aber weißt du so, also wo halt Leute noch irgendwie Motown-Leute, also wo Downtown quasi auf Deutsch übersetzt wurde, um halt.
Wer war denn das, Peggy?
Wer hat denn Downtown gesungen?
Downtown. Meinst du das?
Ja, genau. Ja,
weiß ich auch nicht mehr.
Das müssen wir jetzt, also das ist ja peinlich, dass wir das jetzt nicht wissen. Aber ja, also ich meine, die hat dann da so auf Deutsch, kannst du das nicht mal googeln hier?
Alex, unser Produzent, sitzt nebenan, aber er ist
in einer ganz anderen Welt. Er ist gar nicht da, hat er ja gesagt.
hat er vorher angekündigt, genau. Na, wir googeln es nachträglich.
Und dann können wir eine Note dazu machen. Genau. Nee, aber da, also, das ist, ich mag deutsche Musik irgendwie doch ganz gern so irgendwie. Also es ist, also im Hintergrund lief tatsächlich, das muss ich korrigieren aus der Einführung, da lief nicht nur Schlager, da lief halt einfach WDR4 und da, das ist halt einfach, also was auf WDR4 läuft, ist dann halt eben alles.
Alles, ne? So, ne? Das sind mir übrigens die liebsten Menschen, wenn man sie fragt, was hörst denn du eigentlich so für Musik?
Alles.
Oh, genau. Da kriege ich mal eine Vollkrise. Aber so bist du offensichtlich groß geworden.
Ja, aber so, das war so, weißt du, so, das ist so meine, eigentlich ist meine Pflegemutter zum Beispiel, die mochte halt Harry Belafonte unglaublich gerne, so. Ne? Oder wie hieß denn dieser andere, dieser eine ein bisschen rockigere, habe ich vergessen, wie der jetzt hieß. Aber solche
Louis Armstrong.
Nein, viel zu Classic vorher. Also, nee. Aber sowas mochte sie eher. Und das war dann so, und dann lief dann aber WDR 4, weil da liefen dann halt auch die anderen Sachen. Und ich zum Beispiel, meine ersten Lieblingslieder, eins war von Juliane Werding, eins von P. Werner auch dann irgendwie.
Kribbeln im Bauch?
Ja, Kribbeln im Bauch.
Hammer,
oh,
oder?
Super, als ob man zu viel Brausestäbchen ist. Was ist das für eine Zeile? Was ist das für eine Zeile? Unfassbar. Oh,
voll schön, wirklich. Lange nicht mehr gehört.
Ja, super. Also, oder auch diese Übersetzung von, das war, glaube ich, das Juliane Werding-Ding, das war diese Moonlight-Shadow-Übersetzung. Hell war der Mond und die Nacht voll Schatten. Und dann halt eben der unfassbare Udo Lindenberg mit Ich lieb dich überhaupt nicht mehr.
Oh, so schön.
Der Text ist immer noch, das ist immer noch einer meiner Lieblingstexte. Ja. So. Aber weißt du, so jetzt
ganz
hier fang ich so an. Und das halt eben, und dann aber gleichzeitig dann auch so eine Appreciation für das, was halt meine leibliche Mutter gehört hat, irgendwie Michael und Whitney. So, ja, weißt du, also das waren halt meine musikalischen Welten.
Ja.
So. Und ich mochte halt dann so immer große Stimmen und deutsche Texte. Und beides zusammen ging aber irgendwie nicht so richtig, weil halt einfach so dieser ganze, also so, das ist halt das, was Chanson für mich letztlich ist. Große Stimme mit einem Text in der Sprache, in der du halt lebst.
Ja. Ne? Das heißt, das hast du schlichtweg einfach für dich selbst erfunden, wenn es das nicht gab. Vorher hast du gesagt, dann mach ich es halt selber.
Ja, mach ich halt selber so.
Ja, geil. Hammer. Ach, schön. Wir kommen ja gleich nochmal auf deine aktuellen musikalischen Aktivitäten. Wir sind ja immer noch ein bisschen in der Vergangenheit oder deine.
Wollen wir jetzt nochmal kurz über meine Musik sprechen?
Nee, jetzt würde ich gerne über was anderes. Aber wir kommen dann nochmal drauf zurück, auf jeden Fall. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen über die Musikbranche in Berlin, wie du da aufgenommen wurdest, wie du dich da reingefunden hast. Ich meine, wir sind ja hier in einer unglaublichen Bubble in dieser Stadt, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht so leicht ist, hier Fuß zu fassen. Wie war das für dich damals, als du angekommen bist?
Also ich hatte durch die Zusammenarbeit mit Jovanka auf jeden Fall einen guten Vorsprung an Kontakten irgendwie. Also ich bin relativ zügig bei BMG gelandet irgendwie und habe gute Leute kennengelernt. Und das sind auch Leute, mit denen ich dann auch zum Teil noch bis heute arbeite. Mhm. Also zum Beispiel Raffi von Großstadtgeflüster, der mein Album produziert und Jen, die da halt mit auch mitberät und auch einfach Input gibt. Jen habe ich kennengelernt in einer Songwriting-Session, weil sie irgendwie was anderes gemacht hat im Studio und sie kam gerade rein und ich saß ganz verzweifelt da und wusste nicht, wie ich das jetzt irgendwie betexten soll und wir haben uns halt kennengelernt und damals habe ich ihr, das hat sie mir neulich erzählt, habe ich sie nach Hause gefahren nach Friedrichshain und habe ihr Songs vorgespielt und einer davon war Feuerfrau und da hat sie gesagt, und das ist der Song, da habe ich mich in dich verliebt. Ach, so.
Süß. Okay. Geil. Schön. Und jetzt bist du immer noch, also wir haben irgendwie gelesen, dass du trotzdem irgendwann gesagt hast, dass es ein riesengroßes Konkurrenzdenken gibt in Berlin oder dass es irgendwie eine Zeit lang war, dass es schwierig war, weil es auch so ein Überangebot an weiblichen KünstlerInnen gab. War das deine Wahrnehmung?
Habe ich das immer so gesagt? Ich bin mir nicht so sicher, ob das so das, also Konkurrenzdenken, worum es mir, glaube ich, ging damals, war halt zu sagen, und das war ja auch das Ding mit Mondin, es ging ja um die Vernetzung von weiblich oder weiblich gelesenen KünstlerInnen, ne? Also dass darin halt viel mehr Macht liegt, als darin irgendwie sich quasi gegeneinander ausspielen zu lassen, weil einem halt ständig gesagt wird, ey sorry, aber es gibt halt nur dieses Kuchenstück für dich, ja, und der Rest von dem Kuchen gehört halt dieser kleinen elitären Gruppe.
Ja, zu der du leider nicht gehörst.
So, und ihr könnt jetzt euch alle über diesen Kuchen irgendwie streiten und um es in den Worten meiner Freundin Natasha Kelly irgendwie auszudrücken, es war schon immer, für mich war es immer mehr so about die eigene Bäckerei haben.
Ja,
so,
oh ja,
so.
Schön.
So, und das ist, ich glaube, darum ging es mir halt eben auch. Ich glaube, das ist,
Es gibt diesen Spruch, der war mal an der Yorkstraße an der Brücke dran geschrieben, der landete sich, ich will nicht nur ein Stück vom Kuchen, ich will die ganze Bäckerei.
Genau, das ist es. Das ist es. Das ist genau das Ding. Also so, dass man halt darüber nachdenkt, irgendwie, aber auch eine eigene Bäckerei zu haben. Ja. Also halt irgendwie über andere Strukturen nachzudenken. Gar nicht erst sich damit aufzuhalten, irgendwie innerhalb der Strukturen irgendwie da 50.000 Sachen machen zu wollen. Ich sage, nee, lass uns gleich was anderes bauen. Lass uns was viel Besseres machen.
Ja. Diese Folge von The Medium is the Message wird freundlich unterstützt durch die Deutsche Telekom.
So. Du hast gerade schon gesagt, dass es so wichtig ist, auch vernetzt zu sein. Da sind wir tatsächlich bei einem nächsten wichtigen Thema, nämlich Netzwerke und Plattformen. Bist du selber irgendwie vernetzt? Wo würdest du dich zugehörig zählen?
Also das ist, ich glaube, ich bin tatsächlich ganz gut vernetzt, weil ich meine, es gibt ja so Sachen, also so nach aktuell geltenden Standards ist ja alles, was ich mache, ist ja irgendwie vaguely unverkäuflich. Und das siehst du, ich habe kein Label, ich habe kein Booking, ich habe kein Management, so, weißt du, so.
Okay.
Und ich mache aber trotzdem die Sachen, die ich mache und das ist passiert dann halt in Eigenregie. Und das passiert dann halt eben über Vernetzung und Leute kennen. Das ist ganz schwierig. Ich finde das immer, ich bin immer so in unterschiedlichen Kontexten unterwegs, weil ich mich auch gar nicht so in irgendeine Institution zu tief reinbegeben möchte, mhm. weil Institutionen eben halt auch verfestigte und damit auch teilweise diskriminierende Strukturen bedeuten, in denen ich halt einfach nicht sein will. Mhm. So. Und nichtsdestotrotz gibt es aber einfach auch Konstellationen, in denen arbeite ich gerne zusammen irgendwie. Zum Beispiel Music Board Berlin ist so eine Sache, wo ich halt einfach immer gerne unterwegs bin. Mhm. So, ne, wir haben uns ja auch bei Popkultur damals genau. kennengelernt. So, genau. Ne? Oder aber jetzt irgendwie bei den ganzen CSD-Sachen zum Beispiel, dort ist es ja auch angesprochen, dass ich da Teil vom CSD Berlin Pride dieses Jahr war. Das ist dann so, dass ich sage, okay, diese Struktur ist noch nicht so weit, dass ich da jetzt sagen würde, an dieser Stelle kann man so richtig weitermachen. Was aber ja daraus entstanden ist, ist, dass wir ein eigenes Kollektiv gegründet mhm. haben, nämlich QTI BIPOC United. Und das ist so wichtig, weil wir halt unsere erste Demo von queeren BIPOC halt auf die Straße gebracht cool. haben in einem weißen CSD-Kontext. Das ja. gab es halt in der Form noch mhm. nicht und wir haben das gemacht und das Ding ist resoniert. Ich habe letztens gehört, in München hat man davon auch gehört. Das ist doch mal oh, nice,
sehr
oder?
Sehr gut, auf jeden
das
Fall.
Das ist doch mal nice. Da hat man mal was gemacht. Da habe ich mal eine Demo auf meinen Namen quasi ja. angemeldet und wusste gar nichts darüber und habe einfach Leute angesprochen irgendwie und daraus ist ein Team entstanden und dieses Team hat das dann gerockt. So.
Das heißt, du bist selber eine Netzwerk-Anzettlerin.
Maybe.
Ja, maybe. Anscheinend. Ne? Die Zeiten sind vorbei, dass du nur Teil eines Netzwerks bist. Du bist selber die Gründerin.
Mm, das ist krass. Ich hab gedacht, für mich war das mehr so eine Art von künstlerischer Intervention. Mhm. Weißt du, also so, du machst halt, also ich bin literally auch dann irgendwie, ich konnte bei der Demo selber nicht dabei sein, weil ich den gesamten Veranstaltungstag, es haben ja 3 Demos stattgefunden mhm. und das wurde bei Alex Berlin übertragen und ja. ich musste halt moderieren. Ja. So, das hatte ich ehrlich, war einfach scheiße geplant. Auf einmal war ich da für die Moderation eingeteilt und meine Demo war halt auf der Straße und ich konnte da gar nicht sein. Ja. Und dann bin ich aber dahin gerannt ja. irgendwie. Ich habe irgendwann einfach das Mikro fallen lassen im Studio, bin mit einem Uber dahin gefahren, bin auf den Wagen aufgestiegen, habe halt ein Lied gesungen Geil. Und dann eine Dankesrede ja. irgendwie gemacht. Und das war natürlich irgendwie, wenn du ein Lied auf deiner eigenen Demo singst, dann ist das so, als hättest du dir selber eine Bühne gebaut.
Super.
So, das ist halt richtig krass. Und das Ding
Malonda
ist,
lädt ein.
Ja, also ich meine, es ist nochmal ein anderes Format als Malonda lädt ein, weil da ging es nochmal um, also mir geht's ganz viel um ganz konkrete politische Sachen, aber da ist es natürlich, this wasn't about me.
Ja.
So, sondern da ging es wirklich um Community und das haben wir, glaube ich, ganz gut umgesetzt und das war dann nochmal ein ganz besonderes Gefühl,
ja.
Dass es da auch wirklich ein Wir-Gefühl entstanden ja. ist irgendwie und da es dann nicht so um so Vereinzelungen irgendwie ging.
Wie viele Leute seid ihr da jetzt inzwischen?
Also das Kollektiv ist so, das, also damals, da waren wir, glaube ich, so 12 Leute, mhm. jetzt gerade sind wir ein paar weniger, wobei wir haben jetzt für den Transgender Day of Remembrance was gemacht, da mhm. waren wir im Team dann auch wieder so über 20 Leute so, also das ist sowas im Optimalfall, finde ich ja auch, findet sich das ja auch ja. In bestimmten Konstellationen, je nachdem, was so der Anlass ist, nochmal auch formiert sich das neu, also ich wollte, also für mich ist es immer, ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, also aber zum Beispiel bei Marco, der das auch mit mir zusammen auch gegründet hat damals. Wir, glaube ich, sind uns da so, wir wollten den Namen vor allem zur Verfügung stellen ja. und gar nicht so sehr kontrollieren, was da so passiert. Aber jetzt gerade ist es dann natürlich so, dass wenn man länger miteinander zusammenarbeitet, dann weiß man halt, okay, man muss jetzt mal doch dann so langsam auch ein Mission Statement mal machen irgendwie. Ja. Mhm. Mal so irgendwie auch gucken, okay, was sind denn Themen, die uns immer wieder begegnen werden? Was sind Prozesse, die wir optimieren können und so weiter und so fort? Und wie können wir noch besser unsere eigenen Politiken benennen ja. eigentlich?
Wie, weil es sich immer wieder darum dreht, wie stark politisch nimmst du denn die Musikbranche, sagen wir mal jetzt in Berlin, ich würde es nicht deutschlandweit ausweiten, aber in Berlin war.
Oh, wie politisch ist die Musikbranche in Berlin? Das ist, weiß ich nicht. Also
nimmst du nicht wahr, also nicht besonders herausragend.
Findest du so irgendwie, hast du, also ich meine jetzt abseits von diesem ganzen Jahr Diversität, dies, das, bla, 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 das sind halt immer schöne Wörter, die durch den Raum fliegen. Wenn man oft genug Diversität sagt, dann irgendwie wünschen sich wahrscheinlich Leute, puff, da ist sie. So.
Bam.
Nee, aber immer ganz ehrlich, ich weiß es tatsächlich nicht. Also so ein Deutschrap-MeToo hätte besser laufen können, sage ich mal so, wie es ist.
Ne? Ja, ich glaube irgendwie, also irgendwie muss man anfangen, ne? So vielleicht muss man da an der Stelle dann auch, also weiß ich, man muss gar nichts, aber vielleicht kann man damit ja auch milde sein, dass man einfach sagt, okay, die sind anscheinend so, man ist so hilflos, dass es irgendeinen Einstieg geben muss. Also ich weiß nicht, Music Board macht schon relativ viel auch zu dem Thema.
Ich auch, Berlin
Music Commission engagiert sich auch schon eine Weile dafür und so. Ja, wie politisch, ja, schwierig. Ich glaube, viel Hilflosigkeit ist da auch dabei.
Also kommt immer drauf an, welches Thema. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ist so die Frage. Also wer ist jetzt so irgendwie, mein politischer Anspruch zum Beispiel ist ein intersektionaler Anspruch. Und die Sachen, die ganz oft gemacht werden, ist halt diese Probleme immer so anhand von Anlässen so in so einer reaktiven Art und Weise so zu individualisieren und zu isolieren und dann irgendwie nacheinander zu priorisieren und dann irgendwie abzuarbeiten. Und ich glaube, dass das so nicht funktioniert, aber ich glaube, dass das generell ganz oft Leute noch nicht so, also dass das jetzt generell nicht Teil dieser Debatte ist. Mhm. Also so ein intersektionaler Ansatz braucht aber auch, glaube ich, andere Diskursvoraussetzungen, als wir sie jetzt heute in Deutschland haben. Von daher hast du vielleicht auch recht. Man muss auch irgendwo anfangen. Ich gucke da immer so drauf und bin manchmal ein bisschen ratlos. Ich meine, ich bin selber in vielen dieser Kontexte, die du auch genannt hast, unterwegs. Ich kann nicht umhin, es kritisch zu sehen.
Ja, so. Das ist ja auch dein gutes Recht. Du bist da ja auch betroffen am meisten, also mehr als ich auf jeden Fall.
Ja, nicht am meisten jetzt so. Also es gibt, wie gesagt, es gibt halt Leute irgendwie, die, und das ist ja mein politischer Anspruch zum Beispiel, ist ja Leuten die Tür aufzuhalten, die mehr marginalisiert sind als ich. Das ist so, wie ich arbeite. Ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie, Teil dieser politischen Intervention zum Beispiel die QTI BIPOC United war und wie ich aber auch zum Beispiel meine aktuellen Malonda Lädt 1 bestücke, ist halt zu gucken irgendwie, dass wir möglichst viele mehrfach marginalisierte Positionen in den Raum bekommen und dass die dann aber auch darüber bestimmen können, wie sie in diesem Raum stattfinden wollen. So, und da kann ich dann in manchen Situationen kann ich selber nur Ally sein. Und das ist, glaube ich, aber das ist, wie gesagt, das ist halt so, wie ich arbeite aufgrund meiner Positionierung und bestimmter Erfahrungen, die ich halt gemacht habe. Und es ist auch ein Stück weit so, dass ich glaube schon, ich habe schon um die Zeit von Monden, damals wusste ich das noch nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was Intersektionalität ist, aber ich habe schon damals so gearbeitet halt. Und das ist auch etwas, was ich jetzt fortsetzt, was ich jetzt auch mit viel mehr, also mittlerweile kann ich das auch benennen, was ich eigentlich möchte, was das für Räume sind, die ich, wenn ich einen Raum kreiere, was mein Anspruch an diesen Raum dann ist, was dieser Raum können muss. Und ich lerne da auch immer mehr dazu. Auch so, also das ist auch nichts, was irgendwie abgeschlossen ist, dieser Prozess, sondern da muss ich mich auch ganz oft checken. Ich muss mit meinen eigenen Privilegien umgehen. Ich muss da einfach auch noch selber viel achtsamer werden irgendwie. Und es gibt immer Dinge, an die ich nicht denke, so, und ich bin aber dann auch nicht irgendwie in dem Business, dass ich dann sage, so irgendwie, ich muss das dann feiern und immer sagen, oh, Diversität ist mir so super wichtig oder so, weißt du, das ist dann halt einfach nicht, und das ist, glaube ich, so der Teil, der mich an solchen Sachen immer ärgert, so, also wo ich mich wirklich ärgere drüber, wo ich dann so sage, also, ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet, welches Thema meint ihr denn, wenn ihr Diversität sagt zum Beispiel, so welche, das sind ja unterschiedliche Differenzsetzungen, die innerhalb der Diversität beschrieben werden, welche meint ihr gerade?
Absolut, das ist ja mit all diesen Schlagwörtern, die jetzt gerade alle so Mode sind, ne? Nachhaltigkeit ist ja das Gleiche, alle denken immer sofort nur ökologische Nachhaltigkeit, es geht aber auch um soziale Nachhaltigkeit und ökonomische, also so, da gehört ja viel mehr dazu als das.
Wer überall ausgeschlossen ist, der kann halt auch eben nicht stattfinden. Und das ist ja das Problem. So,
Das eine
ist ja die Diversitätsrichtlinie, die super, super toll ist. Ja. Aber das andere ist halt, wie kriegt man denn die Leute überhaupt in diese Jobs rein?
Ja.
Und das muss ja auch passieren.
Ja, absolut.
Und da wird es dann halt total schwierig, weil ganz oft wird sich damit halt eben nicht sofort beschäftigt, dass ja irgendwie Personen, die mehrfach marginalisiert sind, ja, die kommen zur Welt und gehen, also erleben ihr Leben lang Ausschlüsse und kommen schon ab der Schulzeit, teilweise können die einen bestimmten sozioökologischen Status gar nicht verlassen. Hm. So. Also die werden nie, die wirst du an der Schauspielschule nicht finden.
Ja. Also man merkt einfach, ne, so auf allen möglichen Ebenen, wie komplex das Thema trotzdem noch ist und wie viele so, ja, Berührungsängste, sagte ich schon, auch irgendwie an vielen Stellen da ist. Und ich glaube, das Einzige, was man tun kann, ist so wie du, Aufklärung leisten und das auch adressieren. Und du hast davon jetzt mehrfach auch schon gesprochen. Du hast immer gesagt, du arbeitest eben auch mit diesen Themen. Mhm. Du gibst ja auch Workshops zu diesen ganzen Themen. Nimm uns mal mit rein in diese Workshop-Geschichten, was du da machst. Also Empower-Workshops sind deine Lieblingsform von Workshops, hast du neulich erzählt, aber du gibst auch andere Sachen.
Das ist tatsächlich, nee, pass auf. Also ich hab das Privileg gehabt, bei Leuten wie Natasha Kelly oder Zebo Bollwinkel mit zu hospitieren und auch da selber auch Input zu geben und halt auch selber dann in anderen Formaten wiederum Workshops geben zu dürfen. Das eine ergibt sich immer so ein bisschen aus dem anderen. Irgendjemand war dann da und hat gesagt, okay, das hat mir irgendwie weitergeholfen oder so und kannst du das bitte hier oder da nochmal machen. Bei anderen Sachen ist es dann halt so, dass ich dann halt auch schon, ich finde das immer sehr schwierig, weil wie gesagt, ich bin lernend und gleichzeitig gibt es aber dann auch schon Dinge, die ich in der Bildungsarbeit tue und also es gibt nun mal so und so viel, wenn wir jetzt zum Beispiel über auch schwarze deutsche Positionen sprechen, da gibt es keinen akademisierten Kontext, in dem das irgendwie erlernbar wäre zum Beispiel, weil wir haben keine Black German Studies oder sowas, das haben wir einfach nicht. So und dann ist es dann halt so, dass dann halt Leute über Quereinstieg halt auch dann in solche Themen reingehen können. Ich finde das jetzt immer so ein bisschen schwierig. Es gibt bestimmte Themen, zu denen bin ich durchaus sprechfähig. Ja. Ja, in anderen fehlt mir auf jeden Fall die Expertise. Ich hatte neulich die Freude, mal einen Empowerment-Workshop in einem queeren Kontext, da ging es aber um was ganz Konkretes irgendwie, machen zu können. Und da haben wir halt Empowerment-Slogans erarbeitet. Ah, ja. Und das war richtig, richtig nice. Das hat mir sehr gut gefallen. Das waren auch mehrfach marginalisierte Personen. Ja. Und das cool. War ganz schön. Irgendwie spreche ich natürlich wahnsinnig viel zu Intersektionalität, ja, weil es halt einfach mein Kernthema ist. Es gibt aber auch so Critical Whiteness-Kontexte irgendwie, in denen ich dann mit anderen Leuten zusammen zum Beispiel spreche. Ich bin auch für die Agentur MISC zum Beispiel tätig. So. Also das sind ganz unterschiedliche Sachen.
Es gibt ja eine Cultural Studies, ich habe mal Anglistik, Amerikanistik unter anderem studiert, auch den Begriff der Affirmative Action in den 60er Jahren war das irgendwie ein Begriff. Würdest du so denken, dass das zum Teil auf heutige Form, dass es das noch gibt?
Ja, also da wird mit dem Begriff positiver Diskriminierung gearbeitet. Ich finde das ein schwieriger Begriff, weil der irgendwie Machtverhältnisse impliziert, die aber gar nicht real hergestellt werden können. Man wird ja dadurch, dass man jetzt irgendwie im Rahmen einer Affirmative Action irgendwie besetzt, wird man ja gesellschaftliche Machtverhältnisse nicht sofort aufheben. Die sind ja trotzdem da. Und das andere Ding ist, dass zwischen dieser Hierarchie, ja, also dass irgendeine Gruppe über der anderen steht, dazwischen findet ein Zwischenschritt statt, den Leute ganz oft nicht wahrnehmen. Gleichstellung ist ja der Schritt dazwischen. So. Ja. Also nur weil man jetzt jemanden irgendwie bevorzugt behandelt, heißt das nicht, dass der plötzlich über der anderen Person steht, sondern es geht da gerade darum, Gleichberechtigung herzustellen. Deswegen ist es natürlich auch immer so, dass Affirmative Action ist ja sehr verschrien auch, ne, und wurde auch irgendwie, glaube ich, so habe ich neulich gelesen, Diversity Mainstreaming hat Affirmative Action tatsächlich abgelöst. Ich finde das immer so ein bisschen, spannend, weil ich mich natürlich auch frage, warum ist das so? Weil Diversity, wie wir schon festgestellt haben, das ist der angenehmere Begriff anscheinend. Der tut dann Leuten auch nicht so richtig weh. Da müssen sie sich dann auch mit ihrer eigenen Positionierung und ihren eigenen Privilegien nicht so sehr auseinandersetzen. Ja. Bei Affirmative Action spricht natürlich ganz klar davon, okay, hier gibt es offensichtlich eine Gruppe von Leuten, die privilegiert sind und die müssen jetzt was machen.
Ja.
So. Und das ist Affirmative Action dann.
Ja, ganz genau. Ja, absolut. So geht es uns Frauen ja generell auch, wenn wir Frauenquote plötzlich gute Jobs bekommen.
So eine Frauenquote ist zum Beispiel eine zwar quasi unvollkommene Affirmative Action, weil ich habe ja schon gesagt, also da gibt's wie gesagt diese Probleme, ob sei es jetzt irgendwie 30%, also dass da keine reale Zahl abgebildet wird, ne? Dann natürlich irgendwie, wer ist überhaupt gemeint, wenn Frauen gesagt wird, dann sicherlich auch es verstärkt auch das Gender Binary auch so, ne? Ja. Also das sind alles so Sachen, wo man sagen könnte, okay, das hätte man bestimmt auch feiner machen können, wobei das jetzt innerhalb des Gender Mainstreamings wird da ja, glaube ich, auch verfeinert mitgearbeitet, ne? Indem man halt eben dann quasi sagt, okay, es geht hier offensichtlich um das gesamte Spektrum Gender.
Ja, absolut.
Nicht nur um Frauen.
Ja, ganz genau. Das ist eben genau, da sind wir wieder beim Thema, dass es viel kleinteiliger ist, Diversität und Gender ist viel kleinteiliger und all diese Dinge kann man so stark runterbrechen.
Genau.
Absolut.
Und dann ist Gender halt nur eine Kategorie, sondern innerhalb von, genau. Ne, sondern da gibt es dann halt noch andere, so Race, Class, Religion, Ethnicity, able-bodied or not und also so
genau.
Ist es.
Genau, ja. All das und die meisten beschäftigen sich ja immer nur mit dem einen, Frau, Mann.
Ja.
Ach so, ach, da gibt's auch noch, okay. Ja, ja, it's complicated, würde Facebook sagen. Ja. Wir haben eben noch mal ganz kurz zurück auf dem Thema Netzwerke, weil wir jetzt gerade auch wieder bei so viel Frauenthemen sind, so generell. Glaubst du, ist es wichtig, dass weiblich gelesene Persönlichkeiten sich stärker so in Supportnetzwerken, Supportsystemen zusammentun, damit sie gemeinsam mehr erreichen können, also mehr Kollaboration statt Competition?
Also ja, das war zumindest als Mondin, das war der Kerngedanke, warum ich Mondin überhaupt gemacht hatte.
Ja.
Mittlerweile würde ich das, wie gesagt, erweitern so. Also mittlerweile ist es auch so, dass ich auch wieder auch zum Beispiel Transmänner mit auf die Bühne nehme, weil mir das auch wichtig ist, so zu sagen, irgendwie, es gibt halt eben noch andere Gruppen, die halt das Patriarchat nicht unbedingt geil finden und die haben dann nämlich auch gar keinen Ort zum Hingehen. Wo wollen wir Transmänner bei Cis-Männern lassen oder was? So. Also geht halt auch nicht, ne? Und insofern, deswegen würde ich immer sagen, so lass mal das Gender Binary sein und uns einfach mal vielleicht irgendwie mal angucken, irgendwie, wer leidet denn alles unter dem Patriarchat und dann wird es nochmal eine andere, es ist einfach eine andere Verhandlung.
Absolut. Mir ist übrigens gerade eingefallen, wer diesen Song gesungen hat, den wir vorhin nicht zuordnen konnten. Petula Clark.
Oh, Petula Clark.
Ja,
stimmt.
Weißt
es ist ja peinlich.
Downtown. Oh. Und das ist jetzt der perfekte Übergang. Ich würde super gerne nochmal mit dir über Musik reden. Und zwar über deine aktuelle musikalische Tätigkeit. Hm. Wo stehst du denn jetzt gerade aktuell? Wir sind jetzt, wir schreiben das Jahr 2021, nicht mehr allzu lang. Was geht bei dir ab?
Naja, also ganz Gallien ist nicht mehr von den Römern besetzt. Es ist tatsächlich so, dass ich durch die Initiative Musik gefördert ein Album mache gerade. Und ich hatte jetzt letzte Woche mein erstes Listening mit dem ProduzentInnen-Team, was ich habe. Und es ist so aufregend.
Mhm.
Mein allererstes Album, ich kann es gar nicht, es ist halt so, da sind so viele tolle Sachen dabei, so viele Geschichten, die ich halt unbedingt erzählen möchte und wo ich das Gefühl habe, ich habe die Sprache gefunden mit den Leuten, mit denen ich zusammen auch Texte schreibe irgendwie, das also so, ne, also das sind halt Joanke von Wilsdorf oder Jens Friebe. Da ist ganz, ganz viel drauf auf diesem Album, was ich wirklich, wirklich sagen will, was ich auch sagen muss zum Teil. Was ich endlich mal sagen muss, weil ich bisher noch ganz oft irgendwie mich gefragt habe, wie kriege ich denn jetzt meine Politik und meine Musik, wie kriege ich das so zusammen? Und ich glaube, dieses Album ist so ein erster Ansatz dafür. Und es ist trotzdem jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie jetzt hier einfach nur die ganze Zeit hier irgendwie Fuck the Police oder so singe. So, aber es ist jetzt nicht so, dass es nicht thematisiert wird, zum Beispiel.
Ja, also wenn du nach dem Gespräch hier heute, wäre das jetzt, also würde mich das wundern, wenn du das komplett außen vor lassen könntest. Ja. Also, das geht wohl nicht mehr. Ja, die Zeit
so, so ist das. Ich schüre Erwartungen und dann kommt ganz viel Ringelpiez mit Anfassen.
Ja, ja. Aber hat dir da beim Schreiben und beim darüber zu nachdenken, wie du dich jetzt aufstellen willst, die Pandemie so ein bisschen geholfen?
Also jetzt erstmal, letztes Jahr war ja eigentlich, ich hatte auch ein Stipendium vom Musikbord bekommen, weil ich eigentlich eh schreiben wollte.
Ja.
So, deswegen war ich dann halt auch so, dass ich dachte so, okay, das Pandemie kann mir jetzt nichts, weil literally meine ganzen Pläne so irgendwie, das fing dann erst im Sommer an, als dann die Gigs nicht stattgefunden haben, so, und ich so dachte, ja,
ätzend.
Der Festivalsommer, der hätte sein sollen. Ey, 2019 habe ich so krass viel gespielt, ja.
Schön,
und dann 2020
ja.
So, drei Auftritte, zwei. Und ansonsten, ja, also es gab, ich bin mit der Pandemie immer so, für mich hat sich einfach in den letzten Jahren, haben sich ja ganz andere Sachen halt entwickelt irgendwie. So, ich war so in so vielen antirassistischen Kontexten einfach unterwegs. Ich kann sagen, ich bin so beschäftigt wie nie zuvor.
Ja.
2021 hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, irgendwie mal kurz so eine Verschnaufpause einzulegen. Das ging irgendwie nicht. Und ja, ich habe jetzt auch nicht, ich habe jetzt tatsächlich auch nicht schlecht verdient, muss man halt auch sagen. Ich habe halt einfach nur andere Sachen gemacht als die, die ich sonst mache.
Ja, ja.
Und bin jetzt dann, ja, ich habe wahnsinnig viele Moderationsjobs beispielsweise gehabt.
Na, sehr gut.
Das ist mir auch mal für was gebucht. So.
Natürlich.
Vetterinnenwirtschaft.
Absolut, auch nicht das letzte Mal. Vetterinnenwirtschaft, also genau, natürlich. Und ich lade dich natürlich gerne wieder ein demnächst, wenn wir mal eine Chance haben. Wenn es wieder losgeht mit richtigen Veranstaltungen, denn das scheint ja jetzt auch erstmal für eine Weile ad acta gelegt zu sein.
Ja.
Wann hast du eine Idee, wann dein Album rauskommen wird, dein neues?
Oh, ich tendiere dazu, also so geförderte Sachen sind hier immer an Förderzeiträume geknüpft. Das heißt, im Juli muss das Projekt abgeschlossen zu sein. Also in der ersten Jahreshälfte wird es passieren.
Herrlich.
Es wird wahrscheinlich nicht im März sein, aber es wird auch nicht erst im Juli sein.
So arbeiten kreative Menschen noch am liebsten, ne? Mit unendlich viel Druck, damit sie bloß nicht zu kreativ werden.
Ich meine, überleg mal, meine EP, die war ja 2017 im Prinzip schon fertig oder 18,
ja.
So, also ja, 17 war die schon fertig, kam dann 19 raus und mein erstes Album wird 2022, also ich würde sagen, ich habe genug rumgepimmelt so. Also.
Hast du gerade dieses P-Wort gesagt? Darf das ernsthaft drin bleiben? Bevor wir gleich zum Schluss kommen, habe ich noch ein kleines Spielchen mitgebracht. Es ist gar kein echtes Spiel, es ist einfach nur eine Karte, für die ich dich bitte zu ziehen.
Mhm.
Und zwar gibt es so eine tollen Karten, da geht es darum, bessere Connection zu machen, so mit Menschen. Die Leute, die dahinter stecken, nennen sich We're Not Really Strangers. Das kommt aus Amerika und geht eben darum, dass man sich näher kennenlernen kann.
Mhm.
Und ich würde dich bitten, mal eine Karte daraus zu ziehen und die Frage, die da drauf steht, vorzulesen und gegebenenfalls auch zu beantworten.
Who in your life do you feel most yourself around and why? Ich glaube, das ist mein bester Freund.
Ja?
Ja.
Da kannst du komplett du selbst sein.
Ja. Ja. Ich glaube, mein bester Freund ist so, der ist ein deutsch-jüdischer Autor.
Mhm.
Und wir sind sehr, sehr funny miteinander. Fabian Wolf heißt der.
Mhm.
Ich habe ihn sehr gern. Wir sind, glaube ich, oh Gott, seit 2017 im Gespräch miteinander und da gibt es einfach sowohl politisch als auch privat einfach ganz, ganz viel, was wir uns zu sagen haben.
Mhm.
Wir reden, glaube ich, über alles, alles, alles.
Cool.
So.
So Leute braucht man um sich herum.
Ja,
ja.
So, also ganz, ganz viel und da, was ich da halt vor allem, was so da so wichtig ist, ist halt, dass das eine Person ist, die ich als unfassbar solidarisch einfach empfinde. Also auch innerhalb dieser Freundschaft ist dann auch nochmal Solidarität irgendwie, spielt da eine Rolle auch für die Kämpfe der anderen Personen auch irgendwie, dass man halt eben einfach nicht nur so sagt, so das Private ist politisch oder ist es halt eben nicht, sondern dass man halt irgendwie einfach sagt, so okay, es ist beides und wenn es dann mal das eine ist, dann bin ich mit dir und ja. dann kämpfe ich halt auch mit dir irgendwie.
Das erinnert mich an dieses Buch von Zayda Kurt, warum Liebe politisch ist.
Zayda mit radikale Zärtlichkeit, meinst du? Ja, also Zayda, mit der habe ich auch einen sehr schönen Talk dieses Jahr schon gehabt.
Aber wie schön, Fabian Wolf hast du gesagt, ja, also this goes out to you, Fabi. Ja. Wie schön, also ich meine irgendwie, das ist doch echt, das, was einen total glücklich machen kann, so jemanden in seinem Leben zu haben. Mhm. Danke fürs Teilen. Ich würde jetzt tatsächlich zur allerletzten Frage kommen. Dieser Podcast heißt ja The Medium is the Message und jetzt würde ich dich einfach nochmal bitten, deine letzte Message, die du uns mitgeben möchtest, am Ende dieses Podcasts nochmal hier gerne kundzutun.
Hört mein Album.
Wenn das noch mit ein bisschen mehr Enthusiasmus geht, ja.
Kauft mein Album, hört mein Album.
Ja, Rock'n'Roll. Wir sind sehr gespannt. Wir wissen, der Förderzeitraum endet im Juni. Das heißt, haltet die Augen auf im Juni für Malondas neues Album. Titel steht wahrscheinlich noch nicht fest, oder?
Mein Herz ist ein dunkler Kontinent.
Oha.
Ja.
Oh, steht also doch schon
natürlich
fest.
Steht er fest.
Na, großartig, klar. Wunderbar.
Ich weiß ja, was ich sagen will, habe ich ja gesagt.
Wie viele Songs sind drauf?
13.
13 Songs, super. Mhm. Das heißt, wie mit so einem 13. Monatsgehalt für jeden Monat ein und dann noch einen on top. Großartig.
Na, mal gucken. Also ich glaube, da werden auch, also es ist so ein bisschen, ich glaube, ich gehe ein bisschen freizügiger vielleicht mit dem Begriff Song auch dann um irgendwie. Okay. Also ich glaube, ich versuche auch noch so vielleicht mal so ein Interlude oder so ein Skit da drin zu haben, weil ich das halt immer so gerne mochte, dass man halt innerhalb eines Albums auch unterschiedliche Sprachen und why the fuck not außerdem irgendwie. Ich mache halt eh sowieso schon nicht konventionelle Musik, dann kann ich auch unkonventionell damit umgehen, wie ich die auf den Markt haue.
Absolut, sowieso darfst du alles, ne? Ja. Das ist ja das Schöne heutzutage. Ja. Cool. Malonda, Aishan, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es ist ja viel länger geworden, das Gespräch, als ich eigentlich dachte. Wenn Alex uns nicht gestoppt hätte, würden wir morgen noch reden, glaube ich. Aber herzlichen Dank, dass du hergekommen bist und dass wir nochmal so ausführlich über all die Themen sprechen konnten, die dich bewegen und die uns auch alle bewegen. Und ich glaube, wir viel mehr Räume dafür brauchen, das irgendwie auch mal irgendwie aufs Tablett zu bringen. Also mille grazie und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. In welcher Form dann auch immer und in welcher Rolle du auch dann immer steckst. Also ein frohes, schönes Schaffen noch die nächsten Monate jetzt bis zu dem Album.
Ich danke dir. Danke, dass du mir diese Fragen gestellt hast und mir auch den Raum gegeben hast, irgendwie darüber nachzudenken, was ich eigentlich sagen möchte. Und schöner Space, gute Leute.
Cool.
Gerne wieder.
Dankeschön.
Diese Folge von The Medium is the Message wurde unterstützt von Projekt Zukunft, der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und der Deutschen Telekom.